herzlich willkommen beim Teletrust Podcast. Mein Name ist Carsten Vossel und heute setzen wir uns mit dem Thema IT Security Made in EU auseinander. Als Gast darf ich heute begrüßen den Thorsten Urbanski von der ESET. Und im Vorgespräch haben wir schon gesagt, er ist echt ein Urgestein der IT Security. Aktuell in der Rolle Director of Marketing and Communications von ESET in der Dachregion. Ja, herzlich willkommen, Thorsten. Was magst du uns noch mitgeben?
Hallo Carsten, danke für die Einladung zum Teletrust Podcast. Ja, Urgestein hört sich ja immer so an, als wenn man nur noch ein paar Jahre vor der Rente steht. Bei mir ist das nicht der Fall. Also ja, ich bin schon sehr lange im Bereich der IT-Security unterwegs und auch sehr lange Teletrust aktiv. Das heißt, also ich habe das Vergnügen, die Arbeitsgruppe IT-Security Made in EU leiten zu dürfen, damals mitinitiiert, 2020. Und ich war auch sehr lange in unterschiedlichen Gremien, auch auf Bundesebene, was das Projekt beispielsweise Horizon 2020. Manche werden sich noch erinnern, das EU-Projekt, wo ich dort als Verbandsvertreter bzw. Vertreter des Mittelstands sehr lange gemeinsam mit den Kollegen von anderen Unternehmen dort mitgestalten, mitarbeiten durfte.
Also herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich glaube, wir werden einen sehr spannenden Podcast heute haben. Vom Thema vielleicht grundsätzlich noch mal ein paar Worte zum Teletrust. Es passt selten so gut wie heute, weil der Teletrust selber hat eben von dir initiiert den Arbeitskreis IT Security Made in EU. Gerade wenn man sich die letzten Wochen einfach noch mal anschaut, was sich in dem Kontext IT Security grundsätzlich Security hier verändert in der Welt. Und nein, diesen Termin haben wir vorher geplant. Insoweit waren wir selber etwas überrascht und haben vielleicht heute noch mal so ein paar andere Gesichtspunkte in dem Ganzen. Aber genau, das ist eins der vielen Themen, mit dem sich der Teletrust beschäftigt, eben zu sagen, was können Rahmenparameter sein für IT-Sicherheit innerhalb der EU, um dort eben auch souverän Dinge anbieten zu können, managen zu können. Und ich glaube, damit sind wir auch gleich voll im Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir gleich einsteigen wollen mit den letzten Wochen, weil ich glaube, es sind erstmal wirklich große Veränderungen, die wir sehen. Ich hatte auch bei dir schon gesehen, auch Thema, wie geht die USA mit russischen Hackern beispielsweise um? Auch da gibt es ja eine Veränderung und das und aber auch grundsätzlich der Handelskrieg, ich mag den Begriff nicht wirklich, aber das zeichnet sich ja irgendwie ab, ist ja etwas, was uns schon alle erst einmal unabhängig von IT-Sicherheit doch ganz schön, ja, zumindest mir schlaflose Nächte bereitet. Und vielleicht wollen wir uns aber da ein bisschen fokussieren auf das Thema IT-Sicherheit. Hast du so ein erstes Einstiegsstatement zu dem ganzen Thema?
Ja, ich glaube, man muss einfach berücksichtigen. Also du hast gerade gesagt, Handelskrieg, da wollen wir mal nicht von ausgehen, dass er sich wirklich dahin entwickeln wird. Aber die Diskussionen und das auch, was wir zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen und gehört haben, auch die Diskussionen gerade auch im Kontext der Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD, aber auch auf EU-Ebene, die ganzen Dialoge, was wir in London gesehen haben, auch was die Ukraine angeht, zeigt schon, also ich meine, ich finde das Wort, das haben wir auch mal von Bundeskanzler Scholz gehört, Zeitenwende, finde ich mittlerweile etwas abgenutzt, weil es schon so häufig benutzt wurde, in dem gerade im Zusammenhang, wenn es um Souveränität geht, staatliche Souveränität, also auch nach außen. Aber ja, es hat sich einiges verändert, gerade auch in den letzten Jahren, gerade auch im Kontext des Ukraine-Kriegs, wenn man sich das genau anschaut. Es hat sich vieles verändert, gerade auch was das Thema IT-Sicherheit angeht. Du hast es angesprochen, USA wollen nicht mehr gegen russische Hacker in der Form so vorgehen wie in der Vergangenheit. Das hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auf unsere IT-Sicherheit, so wie wir uns als Privat beziehungsweise auch ganz klar als Unternehmen oder als Staat im Internet bewegen. Vielleicht werfe ich da mal einen in den Raum. Anders, ich nenne es mal als bei der haptischen Sicherheit. Ich nenne es jetzt mal, was unsere Rüstung angeht. Nicht die Rüstungsindustrie, da glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Da müssen wir nur den politischen Willen haben. Sieht das im IT-Sicherheitsbereich glücklicherweise komplett anders aus. Das heißt also, da sind wir, mir fällt leider nicht der Name ein, wer das nochmal war. Ich glaube, es war der Inspektor der Bundeswehr, der gesagt hat, wir sind blank. Das sind wir in dem Fall nicht, was bei IT-Sicherheit in Europa angeht. Also da haben wir wirklich genügend Ressourcen beziehungsweise auch genügend Technologien.
Das ist ja auf jeden Fall auch mal ein positiver Teil zu dem Thema. Ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ja, ich glaube, wir haben tatsächlich viele Security-Anbieter, die auch wirklich High-Level die Dienstleistungen erbringen. Was ich aber immer so als Gefühl habe, ist, dass wir trotzdem natürlich eine große Abhängigkeit haben, weil wenn wir uns die großen Scaler angucken, wenn wir uns anschauen, Microsoft 365, also wo ja ganz viele Abhängigkeiten in Unternehmen sind. Ja, es gibt natürlich Angebote auch im Rahmen der EU, aber sind die wirklich wettbewerbsfähig? Schaffen die da, sag ich mal, in Teilen zumindest auch die Nachholsprint, der gemacht werden muss? Oder sehe ich das vielleicht auch einfach völlig falsch?
Sagen wir mal ja und nein. Also kommen wir nochmal zurück.
Sehr diplomatisch, danke.
Gehen wir auf 2020 zurück. Also gehen wir nochmal das, was Teletrust auf den Weg gebracht hat damals. Da hole ich mal ein bisschen auf. Also mit der Initiative IT Security Made in EU, da haben wir ein Qualitätssiegel, haben wir in den Markt gebracht. Das heißt, eine Orientierung soll es geben. Damals schon, gerade auf dem Hintergrund der EU-Ratspräsidentschaft, wo also gerade die Debatte über europäische digitale Souveränität in dem Kontext von der damaligen Bundesregierung nach vorne geschoben wurde. So, haben wir darauf reagiert. Da haben wir dann Kriterien festgelegt, damit also Unternehmen ganz klar auch wissen, okay, IT-Sicherheit ist ja Vertrauenssache. Das heißt also, ich kann nicht in den Code reinschauen als Mittelständler oder als Unternehmen oder als Organisation. Das heißt, ich muss den Anbieter vertrauen. Und da haben wir gesagt, okay, er muss darstellen, dass er keine Backdoor, also No-Backdoor-Garantie ist immens wichtig. Dann aber Forschung und Entwicklung. Wenn wir über Souveränität reden, du hast ja gerade gesagt, okay, mein Scalern, gehen wir mal auf den Punkt jetzt IT-Sicherheit. Dass Forschung und Entwicklung primär in Europa stattfinden. Das ist immens wichtig. Das heißt, auch der Rechtsrahmen, das, was wir auch definiert haben, wo wir gesagt haben, das muss unter dem Rechtsrahmen der EU stattfinden. Das heißt, es gibt zum einen den Nutzern Sicherheit, zum anderen aber auch gibt es Staaten, ein derartiges Beginn ist Sicherheit bezüglich Liefer, also Versorgungssicherheit, Technologiesicherheit. Ich muss sagen, ich kann dir ein bisschen die Bauchschmerzen, ich gehe nochmal auf einen wegnehmen. Es gibt eigentlich in Europa, was IT-Sicherheit Kompetenz angeht und Technologie, gibt es keinen Grund, wenn man wirklich diesen Schritt gehen möchte, nicht europäische Hersteller nicht einzusetzen. Also die Technologien sind wirklich alle dort. Das heißt, wir haben sie selber in der Hand. Was in der Vergangenheit, du hast ja gesagt, Urgestein, komme ich nochmal drauf zurück. Also meinen gerade auch politischen Gesprächen der letzten 15 Jahre, was immer so die Herausforderung war, dass man EU-Hersteller oder auch deutsche Hersteller damals nicht so gepusht hat. Das heißt, man hat gesagt, okay, wir haben Ausschreibungen etc., wir können da keine Bevorzugung vornehmen, alles okay, es ist ja ein globaler Markt, muss man auch ganz klar sagen, das wäre auch fatal. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Trump und Zöllen, das wollen wir ja nicht. Aber es hat auch dazu geführt, dass in einzelnen europäischen Ländern gab es schon teilweise einen Ausverkauf von Technologien. Damals, also vor 10, 15 Jahren. Das hat man schon beobachtet. Man hat es auch in den letzten 8 Jahren hat man das gesehen, dass es so sehr große Begehrlichkeiten von nicht-europäischen Herstellern an EU oder auch deutscher IT-Security-Technologie gab und gibt. Mhm. Ich glaube, jetzt, was wir jetzt haben, also gerade jetzt nochmal Münchner Sicherheitskonferenz, Diskussion der letzten Wochen. Das heißt, ich glaube, da hat jetzt ein Umdenken stattgefunden. Es muss ein Umdenken stattfinden.
Es muss.
Es wäre fatal. Ja. Es ist genauso, als wenn wir sagen würden, unsere Leopard 2 Produktion gehen wir komplett irgendwo außer Hand und wir produzieren das gar nicht. Im Rüstungsbereich gibt es das nicht in der Form. Muss man auch ganz klar sagen. Da haben wir so ein Sachen, das sind Schlüsseltechnologien, da müssen wir ein Auge drauf haben als Staat. Und genauso muss es auf EU-Ebene auch in IT, im Bereich IT-Sicherheit sein. Es ist eine Schlüsseltechnologie. Das war ja auch, als wenn wir jetzt über diese 500 Millionen die ja im Raum ist, also die Summe, die ausgegeben werden soll für Resilienz, das heißt für Abwehrfähigkeiten, die wir dort haben, also auf militärischer Ebene, das umfasst auch IT-Sicherheit. Ich glaube, da hat jetzt ein Umdenken stattgefunden, gerade auch in den letzten 3, 4 Jahren hat ein Umdenken stattgefunden, aber jetzt sind wir auf europäischer Ebene gezwungen, das wirklich noch stärker zu fokussieren, dass wir nicht diese Abhängigkeit haben, die wir beispielsweise im Bereich der Aufklärung haben, wenn es jetzt zum Beispiel Satellitensysteme angeht, da sind wir auch im Weg, vielleicht auch unabhängiger zu machen. Den Fehler, den sollten wir nicht begehen und ich glaube, den begehen wir auch nicht mehr.
Nein, ich glaube auch, du hattest ja auch gerade gesagt, umdenken. Ich glaube, für mich war zumindest auch nochmal der Beginn des Kriegs in der Ukraine ein großer Punkt umzudenken, weil ich, ja, vielleicht bin ich ein bisschen naiv, wirklich das bis dahin sehr gut fand, Abrüstung, Friede, und ich finde das immer noch gut, also bitte nicht falsch verstehen, aber ja, es scheint doch auch, indem man ja nicht selber alles im Einfluss hat, man muss wehrfähig bleiben. So, und das gilt dann sowohl eben in der Rüstung als auch eben in der IT-Sicherheit. Ich glaube, das, was ja vielleicht auch schon ganz gut war, das war ja viel früher auch als Abnabelung der EU von der USA, war ja schon das ganze Thema Datenschutz, wo wir auch, glaube ich, schon weit voraus sind und eben schon unsere eigenen Themen mit anderen Prioritäten bedacht haben, dass wir damit ja auch schon eine Basis gelegt haben.
Ne? Das stimmt. Vielleicht darf ich dir mal ein paar Insights geben zum Thema Ukraine. Das heißt also jetzt aus Sicht von uns, von ESET, wir sind ja aktiv in der Verteidigung der Ukraine, nicht erst seit 4 Jahren, sondern seit über 8 Jahren dabei. Und wir haben die ganzen Angriffe dort gesehen. Teilweise konnten viele Angriffe abwehren. Aktuell teilen wir die Erkenntnisse, nicht aktuell, sondern wir teilen die Erkenntnisse halt mit den Diensten, lassen die aber auch in Produkte einfließen. Aber was wir dort gesehen haben, waren die Angriffe auf Infrastrukturen. Das heißt, auf Umschaltzentralen, auf Zahlsysteme. Das heißt, es gab Blackouts in Kiew in der Vergangenheit. Diese Angriffe gibt es immer noch täglich, muss man sagen. Wobei auch die Angriffsqualität, das, was wir auf dem, ich nenne es mal, echten Schlachtfeld, nicht im digitalen Raum. Also digital ist auch ein echter Schlachtfeld, aber was wir da beobachten, da hat die Qualität der Russen abgenommen, muss man auch ganz klar sagen. Das, was wir beobachtet haben, so, also da werden viele Konzepte werden da wiederholt. Zeigt schon, okay, die Technologien funktionieren, die Abwehrtechnisch dort eingesetzt werden. Nochmal zurückzukommen. Es ist wichtig, dass wir uns besinnen, dass wir auch im digitalen Raum die Fähigkeiten ausbauen, auf europäischer Ebene uns dort effektiv zu verteidigen. Das muss man ganz klar sagen. Also du hast recht, also ich hatte auch nie damit gerechnet, dass es wirklich zu einem Krieg in der Form kommt. Da war ich auch vielleicht zu blauäugig, aber es zeigt, nein, also wir können die Gewissheiten, die wir noch vor 6, 7, 8 oder 10 Jahren vielleicht hatten, die gelten aktuell nicht mehr. Und da müssen wir uns halt drauf einstellen. Und darauf muss nicht nur Staat sich drauf einstellen, darauf müssen sich auch die Unternehmen einstellen. Das heißt, es betrifft nicht logischerweise nur staatliche Organisationen. Wir brauchen nur mal an Krankenhäuser denken, also viele auch gerade private Trägerschaft. Wir können an Zulieferer denken, also wenn wir auch mal an NIS drüber nachdenken, da fehlt uns ja auch noch das Gesetz in Deutschland, es wird aber kommen. Ja, aber das ist ja auch, wo er sagt, das ist ein Mindeststandard. Da müssen wir jetzt mal ran.
Absolut. Ich glaube, da ist auch innerhalb der IT-Security-Branche Einigkeit besteht darüber, dass das, wo ich immer noch das Gap sehe, ist natürlich, wie schaffen wir die Unternehmen auch wirklich mitzunehmen. Also ich glaube, die Dringlichkeit hat sich allen jetzt nochmal in einer neuen Form dargestellt. Also ich glaube, die Diskussionen werden da einfacher werden, aber trotzdem heißt es nicht gleich, dass die Budgets sofort da sind, dass man dann auch wirklich die Umsetzung macht. Wir hatten gerade wieder auch mit dem großen Träger Diskussionen über, nee, ich möchte aber in den Mediamarkt fahren und mir dort einen Laptop kaufen und den einfach anschließen können. Wo es mir dann immer eiskalt den Rücken runterläuft und ich denke so, oh, ich dachte, das hätten wir schon hinter uns, diese Phase.
Das ist ja was anderes. Das heißt, wenn man das Unternehmen ja angegriffen wird, man kriegt es ja gar nicht mit. Das ist was anderes, als wenn der Firmenwagen auf dem Gelände gestohlen wird. Da weiß ich, der Wagen ist futsch. Also ich hoffe, du merkst es, wenn euer Wagen dann nicht mehr vor der Tür stehen würde.
Also ich habe keinen insoweit, nein, aber ich weiß, was du meinst, absolut, ja.
Ja, genau. Ich glaube, da ist jetzt ein bisschen mehr Druck. Ja, Druck ist leider dahingehend oftmals erforderlich. Man investiert natürlich immer erst in Dinge, wo ich sofort einen Effekt habe. Das heißt in BI-Systeme, in Cloud-Solutions etc., Architektur. Aber das BSI hat ja schon ganz klar gesagt, also ihr müsst da 20% von eurem IT-Budget sollten Unternehmen da investieren. Da gibt es noch mehr Gründe, das zu tun. Einmal, was passiert, wenn mein Unternehmen in dem Fall angegriffen wird und ich kann beispielsweise keine Rechnung schreiben? Die Fälle gibt's alles. Ich kenne Unternehmen, wo Vorfälle waren, die bis heute nicht wissen, nach über 1,5 Jahren, ob die jemals alle Rechnungen bezahlt bekommen haben, die rausgeschickt haben. Also weil die Business-Guide des Systems war gehackt. Aber da gibt's Druck jetzt von mehreren Seiten. Also zum Beispiel Versicherungen machen Druck. Das heißt Cyberversicherung, da gibt es Standards und die orientieren sich nämlich beispielsweise an die NIS-2-Richtlinie oder an dem Paper Stand der Technik vom Teletrust. Das ist bei vielen Versicherungen, ist das echt auf dem Tisch. So, was heißt das jetzt? Angriffe, Zum Beispiel, wenn wir uns aus dem asiatischen Raum das angucken, da gibt es ja auch beispielsweise Nordkorea, war ja gerade in den Medien mit Coins, mit Kryptowährung. Mhm. Dann haben wir russische Akteure global unterwegs und Ransomware ist ein Riesenthema, immer noch. Das ist eine der Gefahren auch für Unternehmen, Erpressbarkeit. Aus meinen Gesprächen auf unterschiedlichen Ebenen stellt sich für einige Versicherer die Frage, ob das überhaupt noch versicherbar ist, wenn ich nicht entsprechende Vorkehrungen treffe. Und dann bin ich wieder bei der Geschäftsführung, auch mit der Haftung. Ich glaube, da ist schon ein Sinneswandel, aber ich gebe dir recht, es wird eher gerechnet, was ich an Softdrinks ausgebe. Kann man ganz einfach mal ausrechnen. Also wir freuen uns ja alle im Unternehmen, wenn wir Softdrinks, Kaffee, alles kostenlos bekommen.
Perfekt, super, ja.
Super, also wird es jetzt auch nicht leid. Ich möchte auch nicht, dass das abgeschafft wird. Auch nicht bei euch. Aber Unternehmen geben dafür mehr aus als pro Arbeitsplatz, pro Seat für IT-Sicherheit. Das ist ein Missverhältnis. Also viele Unternehmen geben da viel mehr Geld aus. Und wenn das mal drüber nachdenkt.
Das tut weh. Das tut weh, finde ich.
Das heißt nicht, dass gekürzt werden soll, aber einfach mal zu überlegen, um auf einen entsprechenden Level zu kommen, der erforderlich ist, das kostet, da gebe ich mehr für Kaffee, Kakao und Softdrinks in der Firma aus pro Mitarbeiter als für IT-Sicherheit umgerechnet. Ich glaube, das ist so ein Umdenken, das muss jetzt echt mal stattfinden. Wir haben echt, was das Thema angeht, 5 vor 12.
Ja, definitiv. Ich meine, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich weiß, wenn bei uns die Kaffeemaschine ausfällt, dann ist auch egal, ob wir Ransomware haben oder nicht. Es arbeitet sowieso keiner mehr. Aber nein, es ist natürlich dramatisch. Und wie gesagt, ich glaube, innerhalb der Branche ist das nicht das Problem. Da haben wir, glaube ich, alle einen sehr ähnlichen Blick auf das Thema. Aber die Frage ist ja wirklich, wie nehmen wir die Leute mit und wie schaffen wir, ja, letztendlich auch vertrauenswürdig, sie mitzunehmen, weil das, was ich auch immer sehe, es ist natürlich eine große Verunsicherung da auf der Kundenseite. Und natürlich gibt es auch viele Angebote, wenn ich selber jetzt nicht so im Thema drin bin als Kunde, ein Riesenproblem habe zu unterscheiden zwischen, was ist denn jetzt genau das Richtige, wer hat mir jetzt genau das Angebot, was ich brauche. Also ich sage mal, bei großen Unternehmen, die haben eigene Fachbereiche, die haben das Know-how und können dann auch entsprechend einkaufen und das entsprechend vorantreiben. Aber gerade im Mittelstand, und das ist ja eigentlich das größte Feld in Deutschland, sehe ich oftmals, dass das Know-how nicht vorhanden ist. Und da letztendlich eben genau sie mitzunehmen und auch die richtigen Lösungen zu machen, sehe ich immer noch als eine große Herausforderung.
Ja, gebe ich dir recht. Also es ist für Unternehmen, der Kernfokus ist ja beispielsweise im Maschinenbau entsprechend hervorragende Maschinen zu entwickeln, Verfahren zu entwickeln und auch zu verkaufen. Aber ich kann es ja nur machen, wenn ich vertrauenswürdige Abläufe habe. Das heißt, es gibt ja immer wieder, die Industriemesse in Hannover ist ja immer ein wunderbares Beispiel, wenn jedes Jahr der Zoll über die Messestände geht und dann Plagiate einsammelt. Damit haben wir ja zu kämpfen, gerade als Exportland. Und dann muss man sich immer die Frage stellen, früher waren das dann ja Besucher in den Fabriken oder Diebstähle vor Ort von Blaupausen, das findet ja gar nicht mehr statt, das wird digital gemacht. Es ist viel einfacher, das zu machen. Das zeigt ja schon, dass man sich dem Thema schon lange in adäquater Form annehmen muss oder hätte annehmen müssen. Für einen Unternehmer ist es, gerade wenn ich jetzt über kleine oder mittelständische Unternehmen drüber nachdenke oder auch wenn ich über Unternehmen jenseits der 2.000-3.000 Mitarbeiter nachdenke oder noch größer, da ist natürlich, je größer das Unternehmen, die Organisation, ist natürlich das Know-how ein anderes, muss man auch sagen. Die haben eigene Abteilungen, die haben eigene Security Operations Centers, die großen. Genau. Aber auch selbst die großen schaffen es nicht mehr, die DAX-Konzerne alleine zu machen. Die holen sich das Know-how von außen rein. Und das ist auch die Empfehlung, das zu machen. Das heißt, sich das Know-how einzukaufen. Und da ist natürlich auch wieder, jetzt kommen wir wieder auf den Punkt Vertrauen. Das ist eine Vertrauensbasis, die ich dann auch haben muss zu meinem Hersteller, zu meinem Systemhaus, die das vielleicht auch für mich machen. Das heißt, das Security Service auch mit Vertrauen. Und ich glaube, da sind wir mit dem IT Security Made in EU, das was Teletrust da initiiert hat, gibt ja auch nochmal eine Orientierungshilfe, ist es ja, zu sagen, okay, weil die Unternehmen, die das Siegel haben, die Hersteller, die haben es garantiert. Die haben das gegenüber dem Verband entsprechend auch signalisiert, dass ich sagte, mit No-Backdoor-Produktion rechtlicher Rahmen. Und da sind wir nun wirklich nicht gerade in einem luftleeren rechtlichen Rahmen, denn die haben Vorgaben gemacht. Und die müssen die Hersteller im IT-Security-Bereich erfüllen. Das heißt, und ich glaube, da haben wir was wirklich Gutes auf den Weg gebracht, wo man sich orientieren kann. Erstmal so als Orientierung, wer hat denn sowas überhaupt? So ein Siegel. wer produziert denn in Europa? Und wer ist jetzt nicht beeinflussbar durch irgendwelche Acts, beispielsweise auch aus den USA, die die Unternehmen dort vielleicht beeinflussen, machen müssen? Das haben wir in Europa nicht. Das heißt, hier gilt europäisches Recht. Gucken wir uns das Deutsche nochmal an, das deutsche Datenschutz. Die gehen ja immer noch mal einen Tacken weiter, muss man sagen.
Das können wir gut, ja.
Das können wir sehr gut. Hat Vor- und Nachteile natürlich, aber andererseits, vielleicht sind wir in manchen Bereichen viel zu stark mit Regulierung, aber zum Beispiel die Umsetzung jetzt nochmal zurück auf die Network Information Security Richtlinie 2, das ist eigentlich eine Orientierung des Mindeststandards, nicht nur für kritische Unternehmen, sondern auch des Mindeststandards für alle Unternehmen. Da kann man sich orientieren. Und ich glaube, da sind wir guter Dinge, dass Unternehmen das mehr annehmen. Nur, das sage ich jetzt mal, es wurde nicht genug kommuniziert darüber. Das heißt, auch gerade von, muss man sagen, von Regierungsstellen, beispielsweise BSI, hervorragende Arbeit. Bei anderen brechen wir es runter, auch den Institutionen, Handelskammern, da ist noch ein bisschen zu wenig. Das heißt, da haben viele ihrer Mitglieder das noch nie von gehört. Und die wird es betreffen, aber das ist ja auch eine Orientierung. Da gibt es ja Modelle, die man sich anschaut.
Ja, fand ich spannend. Du hast ja eben auch schon mal nochmal das Thema Orientierung, auch Stand der Technik. Auch das ja eben ein Produkt in Anführungsstrichen, was ja aus dem Teletrust entstanden ist, wo wir im Grunde genommen genau auch das tun, im Arbeitskreis zu überlegen. Ich muss mir gerade überlegen, die Kategorien im Grunde genommen, ich sag mal, must have oder das ist eher zukunftsweisend, sich danach eben auch entsprechend zu orientieren und zu sagen, okay, wenn ich jetzt Angebote habe, wenn ich meine IT, meine Sicherheit weiter nach vorne bringen will, sich damit eben auch schon mal eine Leitlinie zu nehmen. Ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Sicherheitsthematik.
Absolut richtig. Stand der Technik, nochmal drauf eingehst, das ist ja ein ganz interessanter Aspekt. Also das ist ja nichts Neues, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Also sprechen wir mit einem deutschen Ingenieur, sag ich mal, nicht aus dem Digitalbereich, Stand der Technik, das finde ich klar. Im digitalen Bereich ist es ja schon viel länger definiert. Also einmal die Handreichung vom Teletrust, aber auch, wenn wir uns mal die Datenschutzgrundverordnung anschauen, das steht da ja auch schon drin. Und man muss nur verstehen, dass es ein Prozess ist. Das heißt, ist ja ein juristischer Begriff, was zum jetzt erprobt, in der Anwendung erprobt ist. Wir reden nicht über einen wissenschaftlichen Stand, also was an der Uni, sondern das, was wirklich erprobt ist und was dementsprechend auch funktioniert. Da gibt's für alle Bereiche, auch vom Teletrust, gibt's Klassifizierung. Und witzigerweise, das steht auch in einigen Klauseln bei Versicherern drin. Das heißt, Versicherungsunternehmen haben das auch für sich erkannt.
Du hattest eben schon gesagt, bei Versicherungen ist viel Bewegung natürlich auch drin, angefangen von der Frage, können wir das überhaupt noch versichern? Aber genauso merke ich auch bei den Fragebögen, gibt es große Unterschiede. Bei einigen sehe ich Fragebögen, wo ich denke, wow, eine PAM für ein kleines Unternehmen, das ist jetzt irgendwie übers Ziel hinausgeschossen. Wiederum beim großen Unternehmen, ja, sollte sein. Also ich glaube, Versicherer sind da gerade auch selber noch sehr, sehr schwierig und eben auch zu sagen, hey, Stand der Technik ist die Vorgabe, aber oder ist etwas, was eine Versicherung mit aufnimmt, ist natürlich total schön, sowohl weil es uns im Teletrust natürlich schon mal auch ein bisschen ehrt für die Arbeit, die wir dort geleistet haben. Aber es ist, glaube ich, schwierig, weil Versicherer ja in der Regel auch keine Techies sind. Also auch da sind ja dann Versicherungsvertreter, die eher gut darin sind, das Produkt marktreif zu machen, die Verkaufsgespräche zu führen. Und da klafft für mich irgendwie eine Lücke dann auf.
Naja, die haben schon, also muss man nochmal versichern, die haben schon so ein Portfolio entwickelt, also die das wirklich richtig machen. Letztes Jahr ist in der Versicherungsbranche auch ein großer Anbieter, so ein Zwischenhändler ist ja auch insolvent gegangen, vergangenen Jahr. Mhm. Also gibt schon Kriterien, wo draufstehen, muss man natürlich genau am besten mit jemandem das durchgehen, zum Beispiel einen externen Berater, der dann auch dann sagt, okay, das habe ich erfüllt, oder gemeinsam mit der Versicherung kann man auch oft Sachen machen, sprich, bin ich auf dem Stand der Technik. Zum Beispiel so Pen-Testing ist ein Standard mittlerweile. Einmal im Jahr ein Health-Check. Was aber auch vollkommen klar ist, also die Versicherungsbranche hatte, ich habe auch mal so eine Seite entdeckt, wo das darum geht, ob man überhaupt versicherbar ist. Das ist deutsche Versicherungsbüros gewesen. Da klickt man sich durch und hatte man kein Managed Detection Response, hatte man keine Verschlüsselung, keine Mehrfaktor-Authentifizierung, dann war das nicht versicherbar. Da war das Risiko war unter 50% das Ranking. Das zeigt schon, also das heißt, MDR-Systeme sind auch für mittlere, kleinere Unternehmen bezahlbar. Das heißt, da bekomme ich auch die Innenansicht. Denn wer glaubt, also mit Virtschutz, Backup und einer Firewall, da wird er mit auskommen. Also da ist er definitiv nicht bei Stand der Technik. Und deswegen nochmal Hinweis, man sollte sich wirklich das nochmal anschauen, was NIS 2 da sagt. Das ist eine gute Orientierung, auch für den Mittelstand. auch für kleinere Mittelständler. Es ist leistbar finanziell. Ich finde es auch immer interessant. Jetzt kommen wir nochmal auf Autos zu sprechen. Ich finde ja super, dass ist das extra für einen Firmenwagen, da wird mehr für ausgegeben als beispielsweise für Security Services. Das heißt also im gesamten Pool-Bereich. Ist auch super. Man kriegt dann ein schöner ausgestattetes Automobil. Aber muss man auch überlegen, das Auto muss ja auch bezahlt werden. Was ist, wenn die Organisation da nicht mehr so wirklich arbeiten kann? Aber ich habe vielleicht nochmal, gleich will ich nochmal ein paar interessante Insights schon viele Jahre her, was das Thema Besinnung auf europäische Technologien angeht. Ich hoffe, du bist schon ein wenig gespannt.
Ich bin neugierig. Erzähl gerne.
um mal zu sagen, wie sich das auch auf politischer Ebene verändert hat. Also vor vielen, vielen Jahren, ich nenne auch bewusst hier keine Namen, war ich in einem Ministerium bei einer großen Besprechung mit dabei. Da war dann, ging es auch um die Frage, beispielsweise Vergabe, deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen etc. Interessant fand ich das Beispiel eines bayerischen Kollegen, der gesagt hat, wenn nicht bekannt, dass in Bayern, beispielsweise Staatskanzlei und Co., dass da irgendwelche Automobile aus Fernost gefahren werden oder aus den USA. Es sind deutsche Automobile, die dort eingesetzt werden. Ich glaube, das hat auch mit der Besinnung zu tun. In vielen Bereichen ist es vollkommen klar. Ich finde es auch absolut legitim, das zu tun. Und das heißt einfach Besinnung. Das heißt zu sagen, okay, wir stärken das. Es ist elementar. Denn was auch im Zuge dieser Gespräche, ich werde wirklich daran erinnern, das war noch im anderen Ministerium, Bundesministerium, wo ganz klar gesagt wurde, wir dürfen den Fehler, den wir im Hardware-Bereich gemacht haben,
nicht wiederholen.
Der darf sich nicht wiederholen im IT-Security-Bereich.
Ja.
Dieses Gespräch, was wird mir nie aus den Ohren wieder rausgehen, ist 10 Jahre her, wo ich mit dabei war. Und es war ein langer Weg dahin, muss man sagen, wo wir jetzt angekommen sind.
Gut, der Druck steigt auf jeden Fall gerade, was das Thema angeht. Genau, damit kann ich ja schon wieder fast auf das Anfangsstatement zurückgehen, auch wo du sagst, hey, wir haben mittlerweile ja wirklich gute Lösungen. Und wo ich vielleicht nochmal gerade so ein bisschen bohren möchte, ist, ihr seid ja mit ESET, zumindest soweit ich weiß, vielleicht sehe ich das auch völlig falsch, vor allen Dingen Produkthersteller. Und es ist für mich manchmal ich mag den Blick nicht alleine eben, du hast eben auch gesagt, klar wissen wir alle, Antivirus und solche Geschichten reichen nicht mehr, aber das, was es viel mehr sein muss aus meiner Sicht, das hast du aber auch gesagt zwischendurch, eben zu gucken, wie kann ich eigentlich die Prozesse im Unternehmen etablieren. Ne? Also es geht ja auch dann schon los und ja, ich kann hinter eine Passwortlösung auch als Produkt haben, aber solange in den Köpfen noch gar nicht drin ist, dass A, jeder Benutzer einen eigenen Account hat und ich das Kennwort natürlich nicht mit meinem Arbeitskollegen tausche, dass ich das irgendwie auch managen muss, wie dieser Prozess läuft und so weiter, kann ich noch so tolle Produkte haben. Sie nützt mir überhaupt gar nicht, weil eben die Denke noch gar nicht in den Köpfen ist, die richtige Sensibilität mit diesen Themen umzugehen. Und deswegen versuche ich immer auch so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass es natürlich super ist, Produkte zu haben, die an ganz vielen Stellen einen super Job machen. Aber dass es mindestens genauso wichtig ist, eben auch genau diese Prozesssicht zu haben im Unternehmen, auf das Unternehmen. Wie laufen die Dinge eigentlich? Wie hängen die Dinge zusammen? Und was passiert, wie gesagt, beispielsweise, wenn es keine Passwortlösung gibt? Natürlich schreiben sich die Leute die Kennwörter auf. Es kann sich kein Mensch merken. Und das ist, wie gesagt, für mich immer nochmal wichtig, dass man eben auch diesen Blick nochmal mit schärft.
Absolut richtig. Ich meine, es gibt immer so schöne Beispiele. Du hast ja gerade gesagt, Prozess. Prozess heißt ja auch hinterfragen. Das heißt also, dass etwas nicht in Stein und Meißel, du hast ja sicherlich vielleicht auch noch die Ritterburg im Kopf, man baut die Mauern immer höher und so weiter, aber irgendwie kommen die dann doch rein. Ne? Und da ist ja die Frage, ich brauche einen Prozess. Das heißt, ich muss einen Prozess haben, nicht nur, dass ich Technologie habe. Punkt ist aber auch, Technologie, die ich eingekauft habe, muss auch eingesetzt werden. Das ist nochmal die nächste Herausforderung.
Ja.
Es gibt oftmals so einen Haken, habe ich gemacht und setze es aber trotzdem da nicht ein. Vollumfänglich. Das heißt, wo es sinnvoll machen würde, gerade so Endpoint Detection Response Lösung oder MDR Lösung. Aber ich muss die Mitarbeiter mitnehmen, absolut richtig. Das heißt, ich muss schulen. Also ich meine, jeder kennt's ja. Ich habe den Feueralarm und dann wird das einmal im Jahr oder zweimal, ich weiß nicht, wie häufig das jetzt eigentlich gemacht wird, dass du dann überhaupt was einmal im Jahr machen
musst, oder? Ich müsste lügen. Ich weiß es auch nicht. Ich merke schon, das ist nicht unsere Branche.
Also es klingelt einfach, man muss halt raus, es gibt einen Sammelpunkt-Cast, da musst du hin, da musst du dann
unbedingt,
ja. Unbedingt. Ja, machen die Unternehmen, es gibt ganz wenige Unternehmen, die das echt auch im digitalen Bereich machen. Das heißt, die Mitarbeiter abholen, das gerade wieder mit den Passwörtern, ist echt ein Problem. Es gibt Passwörter sind nicht sicher, muss man ganz klar sagen, egal wie viel Zeichen ich dahin mache. Ich werde die immer auch vermischen mit privaten. Und wenn ich da noch den Fehler mache, die Leute zu zwingen, alle, es gab ja früher, es war ja Körperverletzung, also alle 6 Wochen Passwörter.
Glaubst du, ja, und unter diesem Begriff Körperverletzung habe ich das noch nie gesehen, aber es ist, kommt eben sehr nach.
Ich finde, es war Körperverletzung. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber alle 6 Wochen, es gab ja wirklich Unternehmen, die haben das durchgezogen.
Ja, aber wir wissen auch alle, was passiert ist, nicht? Also ich habe das, glaube ich, nicht alle 6 Wochen, aber ich hatte auch einen längeren Zyklus mal auf Kundenseite bei dem einen oder anderen Projekt. Ich war nicht sehr kreativ. Also es kommt der klassische Zähler hinten dran und ob das wirklich hilfreich ist, mögen wir.
Hashtag oder
ja.
Mein der Klassiker, mein Online-Shopping-Account oder mein Social-Media-Account, das verändere ich dann da. Das ist ja nicht wirklich sicher. Aber Instagram, nee, man muss die Leute abholen. Das heißt also, man muss erklären, warum es so ist. Viele Angriffe, muss man auch sagen, die, wenn wir es mit E-Mails gesehen haben, in der Vergangenheit. Ich gehe jetzt nicht auf die Deepfake-Sachen ein. Das ist wirklich nochmal eine andere Nummer. Es ist schwieriger auch, muss
absolut,
man ganz klar sagen.
Ja.
Aber die hätten verhindert werden können, wenn die Mitarbeiter das einfach mal so, ich nenne es mal als kritischer, digitaler, zusätzlicher Türsteher, sei es mal so, wie der Diskothek. Da ist ja auch einer, der sagt, nee, der darf jetzt rein oder darf nicht rein, hat ja auch Gründe, ob einem das passt oder nicht.
Mhm.
So ähnlich ist es bei einer E-Mail ja auch. Das heißt, viele Sachen, die hätte man einfach schon, entweder, dass man sagt, ich habe einen Prozess, ich melde diese E-Mail, ich gebe die mal unserer Fachabteilung weiter, ich öffne da nicht, ich klicke da jetzt mal nicht dran, wenn die wirklich durchgegangen ist. Dann hätten große Klamotten, also wirklich unangenehme Dinge, hätten vermieden werden können.
Wahrscheinlich ist es etwas, was in jeder zweiten Podcast-Folge kommt. Natürlich auch dann das Thema Fehlerkultur, wenn ich geklickt habe, mich nicht zu ducken und zu denken, so wird schon keiner mitbekommen haben, sondern dann letztendlich auch zu sagen, okay, ich muss eben die Notfallstelle haben, ich muss wissen, an wen wende ich mich, dass dann bestenfalls Schlimmeres verhindert werden kann. Aber das ist ein weiter Weg, ne? Auch wirklich die Leute da mitzunehmen, zu sensibilisieren, Führungskultur gegebenenfalls auch anzupassen und all diese Themen zu machen. Also es ist schon, ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, ja.
Nochmal ergänzen, da ist ja auch mal die Frage, also wir neigen ja immer auch dazu zu sagen, okay, ich habe einen gewissen Status, Hierarchie im Unternehmen, da will ich alles wissen, als Geschäftsführer, als Bereichsleiter etc. Ich finde, nein, muss man nicht. Das hat ja auch mit Vertrauen zu tun. Ich muss nicht den Zugang zu allen Daten haben. Das wissen ja Angreifer, die greifen die Leute ja dann per se schon mal speziell gezielt an, weil die wissen, dass die haben mehr Berechtigung, als es sein muss. Oder auch Berechtigung, Mitarbeiter gehen dann in andere Abteilungen, behalten aber ihre Berechtigung weiter.
Die Klassiker, ja.
Das weiß man ganz einfach. Oder auch zum Beispiel, wie gehe ich mit Geräten um? Ich habe da noch so 2 Beispiele, wo man einfach sagt, ich muss das ganzheitlich mal denken, ich muss mal drüber nachdenken. Mhm. Ich hatte vor vielen Jahren ein Gespräch mit jemandem, das hieß so aus dem Einzelhandel. Und damals mal über, als es damals aufgefloppt ist, IoT-Geräte, Bestandsaufnahme, war ein Riesenthema, immer noch. Dann hat er gesagt, ja, hätte ich vollkommen recht, sie haben das gemacht und waren verblüfft, wie viele sie davon haben, wovon die erst mal gar nichts gewusst haben. Da hat er mir erzählt, ja, zum Beispiel unsere Kaffeemaschinen, das fand ich ein Klassiker, weil du hast Kaffee angesprochen.
Ja.
Das ist aber erst aufgekommen, als der Techniker dieser Firma da war mit dem Laptop. Da ist ihm aufgefallen, dieses Abrechnungssystem, wo geht denn das eigentlich hin? Es ging ins volle Produktivsystem.
Ja.
Dann haben sie gesagt, Moment, jetzt müssen wir uns der Sache annehmen. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, dass wenn ich digitale Geräte habe, dann muss ich drüber nachdenken, wie bin ich die überhaupt ein, wie überwache ich die überhaupt? Und genauso ist es ja auch, zum Beispiel Klassiker auch, es gibt zig Studien oder gab es in der Vergangenheit immer darüber, was passiert mit USB-Sticks, die wunderbare Geschichte. Also Angreifer wussten, ja, schreibe ich da Gehaltsabrechnungen drauf und pack das auf den Parkplatz eines Unternehmens mit dem Logo noch von dem Unternehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist 99,9%, dass ein Mitarbeiter es reinlegt und guckt, was verdient wer wo. Das wissen Angreifer. Auf Messen gab es das auch in unterschiedlichster Form. Und das muss ich einfach den Mitarbeitern mitgeben. Das heißt, Mensch, denkt mal drüber nach, es hat eine Auswirkung, wenn ihr es reinlegt. Genauso Passwörter. Es gab von einem Unternehmen mal vor Jahren in UK eine Umfrage, was der Preis eines Passwortes ist. Das heißt, dass als Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat, gib mal deine Schätzung aus, was war das Günstigste?
Oh, ich habe Zahlen gehört. Ich sage jetzt einfach mal $15, keine Ahnung.
Tafel Schokolade. Oh, es ging weiter runter. Das war schon bitter. Ob das jetzt wirklich ernst gemeint war, aber keine andere Frage. Das war wirklich sehr scharfisch, weil das hat auch damit zu tun, ja gut, wie gehe ich damit um, das Offboarding, beziehungsweise wie reglementiere ich Rechte beispielsweise. Es gibt ja auch Angriffssachen, da kommt man gar nicht drauf. Also ich zum Beispiel, wenn man sagt, über Cloud, über Teams, was ich einsetze. Jeder setzt Teams ein, jeder Unternehmen setzt das von Microsoft ein. Das erleichtert unser Leben. Hm. Aber per se ist das nicht optimal abgesichert. Das heißt, die Sachen, die ich einsetze, sollte ich auch ruhig mal kritisch hinterfragen, ob das wirklich alles so funktioniert, auch mit Experten, ob das sicherheitstechnisch auf dem Level ist, wo ich das brauche.
Absolut, ja. Und damit, genau, glaube ich, hat man einfach ein großes Thema vor sich. Ich glaube, wir könnten da jetzt noch stundenlang weiterleben. Ich will zumindest ganz kurz noch sagen, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man als Inhaber der Firma selber nichts mehr darf, weil wir gerade das Thema hatten, man möchte das alles.
Du darfst nichts mehr bei euch in der Firma?
Wenig. Also wir haben eigentlich die gleiche Betrachtung gemacht, zu sagen, okay, genau, ich bin als Inhaber, Geschäftsführer ein Sicherheitsrisiko. Ich bin sicherlich derjenige, den man als erstes angreift, weil man genau davon ausgeht, da sind die meisten Rechte, und ich bin selber Techniker und es blutet mir das Herz. Ich schreibe mittlerweile Tickets an unseren Support, wenn irgendwas gemacht werden soll. Früher hätte ich das selber gemacht. Es ist hart. Also ich kann das nachvollziehen. Ich durchlebe das tagtäglich, aber es ist letztendlich die einzige Chance, weil natürlich bin ich ein gutes Angriffsziel, und die Wahrscheinlichkeit, dass das bei mir oder bei einem Inhaber eben entsprechende Rechte liegen, sind extrem groß. Also von daher, aber auch da sind wir beim Thema Prozess, insoweit.
Genau, ich merke schon, es schmerzt bei dir, das jetzt nicht.
Ja, ich muss mal andere Hobbys suchen, wie ich meine Mitarbeiter ärgern kann, insoweit.
Ja, aber das ist auch schön, dass ihr das umgesetzt habt. Das heißt, ich muss nicht alles wissen, aber du hast trotz alledem hast du noch die Verantwortung als Geschäftsführer. Das heißt, da kommst du ja nicht drum herum.
Ich wollte gerade sagen, da komme ich nicht raus, ja.
Aber du musst nicht überall, denn zwar rumfuhrwerken, in dem Moment den Zugriff zu allen Daten haben. Das ist ja nicht erforderlich.
Nee, und es hat auch Vorteile. Ich sag mal, ja, ich bin, ist immer mein Informatikerherz, ein Spielkind. Und wenn es etwas Neues gibt, dann bin ich gern dabei, das auch gleich zu aktivieren. So, und denk mir einfach, hey, muss mal ausprobieren. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Und dann muss ich halt sagen, hey Leute, ich hätte das gerne. Und dann durchlaufen die aber einen Prozess. Dann wird erstmal beim Datenschutzbeauftragten geschaut, wenn es da dann Impact gibt, haben wir dafür alle Regelungen, passt das soweit, können wir das machen? Ja, Haken dran. ISB, ja, passt, nee, passt nicht, was müssen wir, und das merke ich dann hinterher, das ist schon auch ganz cool, dass wir jetzt den Prozess durchlaufen. Klar ist es nicht, Carsten hat eine Idee und sagt, ich schalte das mal an und kann gleich loslegen, das dauert dann auch schon mal ein paar Tage, aber irgendwie denke ich dann hinterher so, fühlt sich eigentlich richtig an. Aber es ist eben ein komplettes Umdenken, auch bei mir, was stattfinden musste. Und ich glaube, das ist eben auch bei vielen Unternehmern erstmal etwas, ähnlich dem Beispiel, was ich eben sagte, ich renne in den Mediamarkt, hole mir den Laptop, weil er geil aussieht, und will damit gleich loslegen. Das geht halt nicht, wenn ich etwas professionell in der IT-Sicherheit umsetzen möchte. Ne?
Das ist richtig, Carsten. Das solltest du auch nicht.
Nein.
ich nenne jetzt mal zwei Beispiele. Einmal Punkt Nummer eins. Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen, die Anwender überhaupt noch nie nutzen auf ihrem Gerät. Das heißt, diese Anwendungen müssen ja auch gepflegt werden. Das heißt, das sind potenzielle Sicherheitsrisiken. Also Software, die nicht gepatcht ist, etc., die nicht gepflegt ist, vielleicht auch gar keine Pflege mehr gibt, weil das Dinosaurier sind. Digitale Dinosaurier, die ich auf meinem Laptop drauf habe. Das andere ist, jetzt habe ich einen Laptop, jetzt vielleicht nur als letzten Hinweis, das betrifft ja genauso gut das Smartphone. Ich meine, das, was wir in der Tasche mit haben, da hätten die Jungs von Apollo 13 und Co. vom geträumt, damals die Rechenleistung mitzunehmen, was wir in der Hosentasche unterwegs haben.
Absolut. So,
das wissen aber auch Angreifer. Das war ich damit ganz herrlich. Wir haben ein Beispiel, wir hatten zum Beispiel bei EZ gesehen, dass kriminelle Apps regulär gekauft haben. Das heißt, Apps in dem App Store. Das war bei Android der Fall. Das heißt, sie sind hingegangen, das war eine ganz reguläre App. Und mit dem nächsten Update wurde die bösartig. Das heißt, sie haben für relativ kleines Geld was geholt. Das waren so Diktier-Apps, waren das. Haben damit dann Schadcode eingefügt, das heißt Schadfunktionalität eingefügt. Das heißt, sie konnten dann Sachen auch machen, überwachen etc., die vorher nicht vorgesehen war. Also das gab es auch schon. Deswegen sollte man da schon drauf achten. Deswegen, auch wenn es schwer fällt, das heißt, Verantwortung zu haben, heißt auch loszulassen, finde ich. Das heißt nicht, dass man die den Blick dafür IT-Sicherheit nicht hat, aber dass man auch Prozesse in die Hände von Menschen gibt, auch wieder, wenn es dir jetzt wehtut, die vielleicht da mehr Ahnung haben von.
Aber das tut jetzt wirklich weh.
Ich weiß.
Okay, so, jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr anders als enden, weil, lieber Thorsten, ich habe schon wieder so lange geredet, also nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, weil er mir diese Breitzeit verpasst hat, nein, Quatsch. Super spannendes Thema. Thema IT Security Made in EU war unser Einstieg und ich glaube, das ist erstmal so auch das Thema, was uns die nächsten wahrscheinlich Monate und Jahre treiben wird, eben da zu gucken, wie können wir unsere Souveränität, unsere Sicherheit wahren, ausbauen und da natürlich dann auch die Unternehmen mitnehmen. Wir haben tolle Richtlinien, wir haben eine NIS 2, wo vielleicht nochmal ein bisschen dran gearbeitet wird, bis sie dann zum Gesetz wird. Wir haben aber auch den Stand der Technik vom Teletrust, der sicherlich auch als super Leitfaden dort den Unternehmen in die Hand gegeben werden kann, insoweit. Glaube ich, sind die Koffer gepackt und jetzt müssen wir die Reise wirklich auch starten, dass alle Unternehmen an der Stelle mitkommen. Und insoweit bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir für die Zeit und für den spannenden Input in die Themen. Gibt es doch einen letzten Gedanken, den du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
Letzter Gedanke ist immer, einfach machen. Das heißt, IT-Sicherheit wirklich umsetzen und da gar keine Angst vor haben. Es befreit auch in vielerlei Hinsicht, weil man den Kopf dann für andere Sachen frei hat, wenn man weiß, ich habe mich drum gekümmert. Also nochmal vielen Dank für die Einladung, Carsten. War wirklich sehr schöner Talk. Bis demnächst.
So machen wir das. Vielen Dank dir auch. Und wie immer für die Zuhörer bei Wünschen, Nachfragen etc. pp. Gerne auch E-Mail an info@teletrust.de und dann können wir darauf reagieren. Von daher nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss.